waren nun über 6 Jahre am Aufbau der deutschen Wehrmacht gearbeitet. Es sind in dieser Zeit über 90 Milliarden für den Aufbau dieser Wehrmacht angewendet worden. Mein ganzes Leben gehört von jetzt ab erst recht meinem Volk. Ich will nichts anderes jetzt sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches.
Ich bin nicht Soldat geworden, weil ich 120% Genazi war, sondern ich bin den Gesetzen, die damals Gültigkeit gehabt haben, gefolgt. Das heißt, ich war 1939 war ich mit meiner 2-jährigen Dienstpflicht dran. Da gab es, Gott sei Dank, sage ich ganz bewusst, gab es keine Kriegs- oder Wehrdienstverweigerung.
An Tod und Vernichtung dachte damals kaum ein Jugendlicher. Und als dann 1939 der Krieg gegen Polen unter, wir wissen es jetzt, völlig fadenscheinigen Gründen losbrach, nur um dieses Land zu unterjochen, was wir damals natürlich nicht wussten, da meldete ich mich sofort freiwillig. Ich war der Überzeugung, wie die meisten jungen Deutschen auf alle Fälle, dass wir ein Recht hätten, unseren Lebensraum zu erweitern. Es hieß ja damals, wir seien ein Volk ohne Raum, ohne Kolonien. Und zweitens war uns in der Schule erzählt worden, und zwar während meiner ganzen Schulzeit schon in der Weimarer Republik, dass wir 1918 um den Sieg nur betrogen wurden und wir uns dies jetzt alles, was uns damals genommen wurde, zurückholen müssten.
Aber wir armen Hunde in Deutschland, wir haben da immer nur sehen müssen, dass wir gerade so unser Brötchen verdient haben. Und das war mit einem Punkt, wo wir uns sagten, Mensch, wir müssen doch mal, ja, scheiße, erobern möchte ich nicht sagen. Erobern ist dummes Zeug. Aber ein bisschen die Kornkammer irgendwo da, die da vor der Nase liegt, auch ausnehmen. Schon, kann man schon sagen, ausnehmen.
Wir sind aufgewachsen am flachen Land. Es gab kein Fernsehen, es gab kein Kino. Es gab überhaupt nichts als den ganzen Tag nur arbeiten. Damit wir abends die Milch hatten von Ziegen und die mussten versorgt werden, nicht das ganze Jahr über. Und die übrige Zeit war vielleicht eine Stunde Schulaufgaben zu machen. Da herauszukommen, einmal was anderes zu sehen oder gar ein fremdes Land, war ganz einfach. Mit 17 Jahren die Möglichkeit, ein Abenteuer zu erleben, nicht wahr? Ich habe ja nichts zu verlieren gehabt. Und sterben, weiß man nicht, was das ist.
Unser Ausbilder war ein Oberfeldwebel, Max Päge. Dieser Oberfeldwebel, Max Päge, war ein ausgesprochener Sadist, der einen Spaß dran hatte, uns junge Menschen zur Sau zu machen. Das drückte sich so aus, dass wenn er frühmorgens auf den Kasernenhof kam, auf dem wir angetreten waren, er hatte meistens schlechte Nächte, denn er soff im Soldatenheim wie ein Loch, dass wir also kaum angetreten schon im Dreck lagen, ohne jeden Grund. Und dann ging es hinaus ins Gelände zu einer sehr harten Ausbildung. Mittag zum Eindrücken in der Kaserne wurde die Zeit so knapp bemessen, dass wir die 5 oder 6 Kilometer im Laufschritt zurücklegen mussten. Und zwar teilweise mit Stahlhelm und Gasmaske. Es war dann so, dass nur ein Teil des Zuges rechtzeitig zum Mittagessen da war. Der Rest taumelte oder schleppte sich mit letzter Kraft in die Kaserne, wenn schon zum Nachmittagsdienst angetreten wurde.
Am 21. Juni 1941, ne, ging es los mit einer Panzerdivision, was eine sehr harte, aber für mich eine sehr befriedigende Zeit. Es ist lächerlich, aber es ist so. Wissen Sie, jeder, der was gelernt hat, will das auch irgendwann mal zeigen. Ne? Und dann hatte man endlich in Russland einen Feind, den man ernst nehmen musste, ne? Wo man alle seine Kraft brauchte, seine Nervenkraft, aber auch sein Können, um so zu führen, dass was Gutes dabei rauskommt.
In unserer Kompanie Amius bekamen wir Ersatz 17 knapp 18-Jährige im Frühjahr 1942. Nach kurzer Einweisung kamen sie zu uns in die Stellung und mussten dann wie wir ihren Wachdienst machen und was halt an der sogenannten Front da passiert ist. Eines Morgens hören wir einen Schuss, dachten nicht viel dabei, und einige Minuten später noch ein Schuss und ein ganz fürchterliches Schreien, Schmerzgeschrei. Wir stürzen raus aus unserem Loch da, aus unserem überdeckten Loch, was man damals Bunker nannte. Es war ja kein Bunker, es war ja nur ein mit Erde überdecktes Loch. Und dann 50 Meter vor uns im hohen Gras der Steppe da, sich jemand winden und schreien, schmerzerfüllt, und fragten den anderen Posten, es waren ja immer Doppelposten dort, was geschehen wäre. Da hat er gesagt, ja, der hier, so und so, der war knapp 18 Jahre, Schütze so und so, hat dort einen Hasen gesehen, hat ihn geschossen im Morgengrauen und ist rausgerobbt und wollte den Hasen holen. Und als er bei dem Hasen war, ist er von einem russischen Scharfschützen erfasst worden. Dieser Junge lag denn den ganzen lieben langen Tag dort zwischen seinen Ohnmachten, immer wieder lauend um Hilfe schreiend und Mutter und Hilfe, Sanitäter. Und erst abends im Dunkeln konnten wir ihn holen. Am Tage war es unmöglich, dort auch nur den Kopf aus dem Graben zu strecken. Der war dann abends, als wir ihn fanden, war er tot. Er wurde nach hinten gebracht und einige von uns waren dann dabei, als der Junge am nächsten Tag auf dem sogenannten Heldenfriedhof in Prokofskoje begraben wurde. War noch einer dabei. Sein 20-jähriger Bruder, der war in der Nachbarkompanie. Der war mit dabei. Sein 18-jähriger Bruder da eingebuddelt wurde. Gefallen für Führer, Volk und Vaterland. Ja. Ich meine, sowas gab es ja vielleicht tausendfach und aber tausendfach.
Wir sind über Samosch nach Dubno, Rovno und Zhytomyr. Zhytomyr war eigentlich in der Ukraine die erste Stadt, die wir durchfuhren. Und ab Zhytomyr hatten die Russen eine Asphaltstraße bis nach Kiew. Und dann hatten wir nur Lehmwege. Und da haben wir schon in den Pripyat-Sümpfen nördlich von Kiew, da lagen tote Russen drin mit Ledermänteln, Lederjacken so. Und da hieß es schon, die Russen, die Ledermäntel anhaben, das sind die Kommissare und die müssen alle erschossen werden. Den Befehl gab es von, aber wir brauchten keiner schießen, Gott sei Dank, ich hätte es auch nie gemacht. Und die lagen da im Wasser drin und wir sind vorbeigezogen.
Wir hatten abends unsere Zelte aufgebaut und ein sehr beliebter Offizier, Leutnant Heisch, ist in ein Kornfeld gegangen zum Austreten und kam nicht zurück. Und seine Soldaten haben ihn gesucht und fanden ihn ermordet und grausam mit Messerstichen zugerichtet. Und seine Soldaten, die ihn über alles liebten, wollten in diesem Dorf alles niedermachen. Und der Bataillonskommandeur, ein Major, der im Zivilberuf Rektor in Schwäbisch Hall war, der hat das verhindert, indem er gesagt hat, Leute, ich kann euren Ärger verstehen und euren Zorn, aber es muss völkerrechtlich zugehen. Der ließ von diesem Dorf 100 Männer verhaften, abzählen, 10 herausholen und diese 10 Leute wurden dann standrechtlich erschossen, wobei sich die Soldaten dieses Leutnants Alfred Teich darum rissen, diese Erschießung mitzumachen. Das Ganze war für mich derart grauenvoll. Ich konnte schon die Verhaftung der Männer, das Geschrei der Frauen und Kinder und das alles konnte ich nicht ertragen.
Mein Gott, man war vorgestoßen und wir haben ja nicht bloß immer gesiegt, ne? Wir haben ja auch manchmal Dresche bekommen. Und da hat man dann doch eben, wenn man mal wieder zurückgehen musste, ne? Gesehen, was inzwischen hinten los war. Da waren die Mordgast, die haben eben noch Rubaschke, ist die Reiter, also das Hemd gewaschen hatten, die lagen da auf einmal tot. Also für uns war die ältere Russin immer die Matka. Hinter uns wüteten nämlich gewisse Einheiten. Das waren vor allen Dingen die von der spanischen Blauen Division, das waren die freiwilligen Letten, die waren sehr grausam, die Letten. Und da waren dann eben auch Sondereinheiten aus dem Reich mit den Herrn Amtswaldern. Da haben die dann die jüngeren Leute geschnappt in Waggons ins Reich als sogenannte Fremdarbeiter in die Rüstungsindustrie. Und die anderen, die sich dann gewehrt haben, wurden natürlich Widerstand nicht gegen Staatsgewalt, wurden umgelegt. Da sagt der Hauptmann Brimke noch, das ist doch, also der natürlich ein bisschen makaber, ne? Die sollte man doch noch das Hemd waschen, ne? Das waren Abgebrüder, waren Panzerhauptmann. Ja. Da war schon in Spanien in der Legion Conta dabei.
Ich war dann ja auch in dem Alter, wo man konfirmiert wird. Der Konfirmandenunterricht, der wurde gehalten vom Superintendenten Dr. Beer, ein ehemaliger Katholik, der zum evangelischen Glauben übergetreten war, ein Nazi, und bei dem wir auch Konfirmandenunterricht hatten, aber auch nur kurze Zeit. Dann verschwand er in Richtung Osten, und zwar bei der Wehrmacht. Nun aber nicht, wie man annehmen könnte, als Militärseelsorger, sondern als Offizier. Und zwar nicht nur als irgendein beliebiger Truppenoffizier, sondern er war der Leiter eines Erschießungskommandos. Er war vor allen Dingen mit der Partisanenbekämpfung beschäftigt und ich erinnere mich sehr genau, wenn er auf Urlaub kam und er bekam öfters mal Heimaturlaub, dass er dann uns Konfirmanden ins Pfarrhaus bestellte und uns erzählte, wie es ihm ergangen sei. Er saß dann in seiner Offiziersuniform da, traktierte uns mit Wodka, den er also aus Russland irgendwo erbeutet hatte, und zeigte uns die Bilder, die seine Tätigkeit darstellten, nämlich meistens Gestelle, Galgengestelle, an denen Stricke hingen, an denen die aufgehängten, von ihm aufgehängten Partisanen baumelten. Und dann erinnere ich mich an noch etwas, dass er seiner Frau etwas mitgebracht hatte, und zwar eine junge Ukrainerin, die den Haushalt besorgen musste, also aus heutiger Sicht gesehen eine Sklavin, eine Arbeitssklavin, die dann im Pfarrhaus wohnen musste und den Haushalt machen musste.
Wenn ich gefragt werde, ob es eine Generationseigenschaft war, ja, ne, dass man gehorcht hat, so kann was Wahres dran sein. Ja. Nun ist ja also im militärischen Bereich der Gehorsam, ich möchte beinahe sagen, unabdingbar. Ne. Ohne das geht's halt mal nicht. Also nun, einer befiehlt und der andere führt das aus, was befohlen ist. Ja. Außer, und das hat es immer schon gegeben, wenn der Befehl deutlich gegen Sittengesetze oder andere Gesetze verstößt, dann kann ich sagen, nein, tue ich nicht. Ja. Also ganz willenlose Werkzeuge waren wir nicht gewesen, denn gerade was mich persönlich betrifft, hatte ich einen ziemlich eigenwilligen Kopf.